Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM Spezial, heute Nachmittag um 13 Uhr, Sonntagnachmittag. Ja, ihr hört richtig, hier ist nochmal der Lokaltermin. Vielleicht habt ihr vor, mittlerweile zwei bzw. eine Stunde Lokaltermin mit der Eva gehört. Eva sitzt auch neben mir und jetzt bin ich auch noch da. Spezial immer dann, wenn es in Ulm, aktuelle Themen gibt, die uns wichtig sind und wir greifen eine solche auf, dann machen wir auch mal ein Spezial. Das Thema mit dem ÖPNV hatten wir schon relativ lang geplant und kurzfristig haben wir gesagt, wichtige aktuelle Themen. Das Thema Asyl, das Thema Abschiebung ist ein wichtiges Thema. Wenn Not am Mann ist, dann nehmen wir das auch mal rein. Deshalb heute Nachmittag ein Spezial. Mein Name ist Michael Trost und neben ihr sitzt wieder
die Eva.
Und wir haben Gäste eingeladen und ja, ich habe schon gesagt, es geht ums Thema Asyl, Abschiebung, Geflüchtete. Und wir haben schon mal im Dezember und auch im Juni über das Thema gesprochen. Und aus diesem Kreise haben wir auch heute wieder Gäste. Und ich begrüße ganz herzlich zum einen die Elena Flügel. Elena, grüß dich, hallo.
Hallo.
Zum anderen den Basir Selici. Basir, auch wieder willkommen hier bei uns.
Danke.
Im Lokaltermin.
Ja.
Dann haben wir außerdem den Amir Abdallah zu Besuch. Ich begrüße dich zum ersten Mal bei uns im Radio.
Hallo.
Und außen, du bist die?
Miriam.
Die Miriam, die außerdem ja heute auch noch bei uns im Studio ist. Also, wir haben einen großen Kreis an Gästen. Ja, und wie gesagt, ich habe es gesagt, wir greifen Lokaltermin immer dann die Themen auf, die Ulm bewegt, die uns bewegen. Und das Thema Abschiebung, das Thema Asyl bewegt uns im letzten Monat ganz besonders. Wahrscheinlich habt ihr das Thema natürlich in Medien auch verfolgt. Der Bundesinnenminister hat, ich glaube, es war so um den 5. Juli, es war sein 69. Geburtstag, es war durch einen Tag drauf, Dritter, verkündet, dass genau entsprechende Zahl seiner Geburts-, seiner Lebensjahre 69 Flüchtlinge abgeschoben wurden. Und ich glaube, zwei Tage später oder einen Tag später hatten wir es hier auch in der Presse. Ein Betroffener war hier aus Elching, das heißt letztendlich, sage ich mal, aus Ulm und Umfeld. Ein Betroffener und die Umstände waren sehr, sehr, ich würde mal sagen, schlimm. Und aktuell wäre jetzt in dieser Woche am Montagabend bzw. am Montagnachmittag die ARD geschaut hat. Die Tagesthemen haben auch einen Bericht gebracht über Ulm, über Basir, im Interview war außen kurz Elena zu hören. Und ja, die Problematik um die drohende Abschiebung von Basir wurde dort thematisiert. Nun ist Ulm, deswegen, wie gesagt, für uns ein Grund, darauf heute einzugehen. So, jetzt habe ich natürlich schon genügend Informationen so vorab gegeben, gesprochen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal eine ganz kurze Vorstellrunde, damit jeder weiß, wer ist die Elena, wer ist der Basir. Und damit einfach macht ihr mal eine ganz kurze Info nochmal für die Hörer, wer ihr seid, wie euer Bezug zum Thema ist, damit die Leute ein klein bisschen Bescheid wissen.
Ich bin die Elena Flügel, ich bin Psychologiestudentin hier in Ulm, bin zweiter Vorstand im Verein Menschlichkeit Ulm und wir haben eben jetzt in letzter Zeit vermehrt mit dem Thema Abschiebung zu tun, weil jetzt auch aus unserem nahen Kreise jemand abgeschoben wurde. Und ich eben schon seit einiger Zeit den Basir begleite bei seinen verschiedenen Antragsstellungen und versuchen, sich hier in Deutschland zu integrieren und eine Zukunft aufzubauen. Und jetzt sieht es eben in dem Fall ziemlich schwierig aus.
Wir hatten da ja am 10. Dezember 2017 auch hier im Lokaltermin berichtet. Wer diesen Lokaltermin nochmal nachhören möchte, der ist auch online noch verfügbar. Und auch da hat man, wie gesagt, schon eine Stunde lang über Basir und über das Problem der Integration von Geflüchteten hier in Deutschland bzw. in unserem Umfeld. Baden-Württemberg-Bayern muss man noch ein bisschen differenzieren. Auf jeden Fall auch schon mal thematisiert, das besprochen. Basir.
Hallo, mein Name ist Basir. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 24 Jahre alt, wohne in Unterichingen und seit Oktober 2015 lebe ich in Deutschland. Und ich würde gern im September eine Ausbildung als Hotelfachmann bei Hotel Klingenstein anfangen.
Ja. Ich bin der Amar. Ich komme aus Syrien. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Student an der Uni Ulm. Ich bin im weiteren Vorstand vom Verein Menschlichkeit und ich bin bei den Jusos und SPD Mitglied. Ich bin hier, weil ich mich für Menschenrechte einsetze. Und das, was ich immer daran glaube, was ich mit meinen Freunden in Syrien angefangen habe. Und dann da, was persönlich auch mich betrifft, weil Basir mein Freund ist.
Mhm. Ja. Möchtest du auch was sagen? Du hörst heute einfach mehr zu.
Also ich bin Miriam, ja, ich bin eigentlich eher zufällig hier, weil ich gerade bei meiner guten Freundin Elena zu Besuch bin. Mir liegt das Thema auch besonders am Herzen und ich finde das ganz toll, was der Verein Menschlichkeit macht in dem Betreff und ich unterstütze das natürlich auch ganz stark.
Vielleicht für alle, die mit Menschlichkeit noch nicht so sehr viel anfangen können. Elena, wann habt ihr den gegründet und wie viele Menschen sind da heute aktiv im Sinne von kümmern um von Flucht bedroht, nein, Flüchtlinge von Abschiebung bedrohten Menschen?
Also wir haben uns im September 2015 gegründet. Momentan sind wir eigentlich in der Integrationsarbeit tätig, dass wir versuchen, Personen hier in Ulm eine Möglichkeit zu geben, sich hier etwas aufzubauen. Und wir haben viele, 80 Mitglieder ungefähr, aber richtig aktiv davon sind wir vielleicht ungefähr 15.
Mhm. Ja. Wie viele Menschen betreut ihr, das Schicksal, wie viele Menschen mehr oder weniger
betrifft? Das ist gerade schwierig abzuschätzen.
Naja, so ungefähr.
Momentan arbeiten wir auch viel mit dem Asylhelferkreis in Elchingen zusammen. Die eben in der Unterkunft gab es ganz viele Afghanen und dadurch ist jetzt auch der Kontakt eben zustande gekommen zu einigen von denen.
Mhm. Eva?
Ja, und der Verein Menschlichkeit arbeitet ja auch viel mit einem Verein, in dem ich Mitglied bin, zusammen, nämlich mit dem Flüchtlingsrat. Und genau. Wer noch mehr über die Arbeit des Flüchtlingsrates und Menschlichkeit erfahren will, im Spatz in der Ausgabe vom Juni war genau. Das, da ist ein großes Interview von der Elena mit unserem Vorsitzenden Wolfgang Erler drin.
Ja, stimmt, habe ich auch gesehen, war wirklich sehr ausführlich, kann man bestimmt auch noch irgendwo nachlesen. Genau. Ja, gut, dann haben wir so ein bisschen, glaube ich, die Orientierung wieder gegeben. Ich habe es gesagt, in dem vergangenen Monat im Juli ist sehr, sehr viel passiert. Alles fing Anfang Juli ab, als eben gesagt 68 Menschen aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben wurden. Grundsätzlich, Elena, die Problematik ist, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem Bayern. Weniger Baden-Württemberg. Wie sieht es insgesamt aus? Ist jetzt im Bund, außer in Bayern, die Thematik Abschiebung von Geflüchteten nach Afghanistan, wird das auch in anderen Bundesländern noch praktiziert oder ist es ausschließlich Bayern, die momentan diese Abschiebeflüge durchführen?
Also es war ja bis vor ungefähr einem Monat noch so, dass nach Afghanistan nur Personen abgeschoben worden sind, die Kriminelle oder Identitätsverweigerer waren, weil es einen sogenannten Abschiebestopp gab, weil die deutsche Botschaft in Kabul so zerstört war. Vor eben ungefähr einem Monat kam dann der neue Lagebericht aus Afghanistan raus. In dem stand zwar nicht wahnsinnig viel anderes drin als im letzten Lagebericht. So berichtet auf jeden Fall Pro Asyl. Öffentlich ist der Bericht nicht. Aber auf Grundlage dessen hat dann Frau Merkel beschlossen, dass der Abschiebestopp aufgehoben werden kann und dass jetzt auch wieder Personen, die eben geduldet sind, ohne dass sie jetzt Kriminelle oder Identitätsverweigerer sind, abgeschoben werden können. Abschiebung ist allerdings Ländersache. Das hast du ja auch schon betont. Also der Staat, der da am rigorosesten momentan durchgreift, ist definitiv Bayern. Ich weiß auch, dass in Baden-Württemberg einige Leute abgeschoben worden sind, aber das waren eben Menschen, die auch Vorstrafen bereits hatten. Insgesamt sind allerdings wohl nur 5 Straffällige überhaupt in dem Flieger drin gesessen. Genau, 51 von 69 Personen kamen aus Bayern.
51 von 69.
Und davon waren die meisten Jungs aus Berufsintegrationsklassen, Personen mit Ausbildungsverträgen, die den Antrag auf Ausbildungsduldung schon gestellt hatten, Leute mit festen Arbeitsstellen, also eigentlich sehr gut integrierte junge Personen.
Meinst du, es war Zufall, dass es dann die 69 geworden sind, oder war das, was nachher der Innenminister verkündet hat, dass es entsprechend seinem Alter dann 69 waren, ist es Zufall, also oder ist das jetzt?
An sich sollten meines Wissens nach 130 Leute auf der Liste gestanden haben, ja. Aber sie haben halt nur die erwischt. Und jetzt merkt man, dass schon der nächste Abschiebeflug wieder am Vorbereiten ist. Also es wird gemunkelt, dass er am 13. und am 14. August stattfinden soll. Mhm. Und man merkt es jetzt schon, also es werden schon wieder Leute abgeholt und in Abschiebehaft gebracht momentan.
In Bayern? In Bayern.
Ja.
Das heißt, möglicherweise der nächste Abschiebeflug, sitzen da nur Menschen aus Bayern, oder? Weiß man nicht. Also sag mal, gibt es da in irgendeiner Weise eine erkennbare Logik, wer abgeschoben wird, oder greift man aus deiner Erfahrung oder aus deiner Sicht nur Menschen, die irgendwie erreichbar sind, oder nach welcher?
Also natürlich werden nur Personen abgeschoben, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Mhm. Das ist, oder sollten zumindest. Sie hatten ja auch einen mitten im Verfahren abgeschoben, aber der musste ja dann wieder zurück. Also es werden schon Personen nur abgeschoben, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und natürlich ist es so, jemanden, der untergetaucht ist, den findet man nicht. Und jemanden, der jeden Tag zur Schule geht, den findet man. Ganz klar.
Das heißt, es sieht so aus, dass eben genau dann nur die, die sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen, Fragezeichen.
Den Eindruck hat man, ja.
Und die man auch findet, die korrekt in ihrer Unterkunft dann mehr oder weniger
oder bei ihrer Arbeitsstelle
sind, ja.
Oder wo auch immer. Ja.
Und diejenigen, die, sag mal, abgetaucht sind, die vielleicht wirklich irgendwie sich was zu Schulden kommen haben lassen, die findet man gar nicht. Das heißt, die man eigentlich von der rechtlichen Seite zunächst mal vielleicht abschieben sollte, erwischt man gar nicht.
Genau.
Mhm. Und
also es sind mittlerweile auch viele Personen abgetaucht, die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen, einfach aus der puren Angst heraus. Also ganz viele Afghanen, ich glaube mittlerweile in Unterelchingen oder was, gibt es fast gar keine Afghanen mehr.
Ja, die dann abgehauen.
Ja, weil viele einfach entschwunden sind nach Frankreich oder
Ukraine. Ich würde vielleicht gerne nochmal einfach, damit man das auch nachvollziehen kann, auf die Verfahren oder das Thema mit dem Asylverfahren drauf eingehen. Das heißt, der Flüchtling oder der Geflüchtete, der hier nach Deutschland kommt, erklärt, er möchte Asyl beantragen, und dann setzt sich die bürokratische Maschinerie in Kraft. Das heißt, vielleicht könnt ihr da ganz kurz dazu was sagen, wie läuft es, wie sind auch so ungefähr die zeitlichen Abstände, auch bis zu einer Aussage, Asyl wird erteilt oder wird nicht erteilt, und wie geht es danach weiter, wie viel Luft ist da, welche Verfahrensweisen gibt es, um zu widersprechen, einfach damit man da ein bisschen noch versteht, wie das in Deutschland geregelt ist, wie es sein sollte. Und
also das läuft folgendermaßen ab: Man kommt nach Deutschland, stellt einen Asylantrag, und dann ist der erste Schritt, dass man beim BAMF ein sogenanntes Interview, also eine Anhörung hat, in dem man seine Asylgründe vorlegt. Dann kann das BAMF eine Entscheidung treffen, entweder ja oder nein. Im Falle ja kann man als Flüchtling anerkannt werden beispielsweise, oder man bekommt einen subsidiären Schutz. Im Fall nein, was gerade viele Afghanen angeht, legen dann die meisten nochmal eine Klage gegen das Nein ein, dann kommt das Ganze vor Gericht, und das Gericht entscheidet dann nochmal, ist derjenige berechtigt, dass er hier eine Flüchtlingseigenschaft bekommt, oder ist er es nicht, also sind die Gründe ausreichend oder sind sie es nicht. Und dann kann wieder entschieden werden, ja, dann bekommt derjenige eine Flüchtlingseigenschaft oder einen subsidiären Schutz, oder es kann entschieden werden, nein. Wenn es dann entschieden wird, nein, und kein weiteres Rechtsmittel eingelegt wird, ist derjenige vollziehbar ausreisepflichtig und muss eigentlich innerhalb einer gewissen Frist das Land verlassen, bekommt dann eine Duldung. Duldung heißt, dass die Abschiebung gerade nicht vollzogen werden kann, weil zum Beispiel vielleicht keine Dokumente vorliegen oder. Genau, aber ab dem Zeitpunkt kann quasi jemand abgeschoben werden. Jetzt wird aber natürlich nicht in jedes Land abgeschoben, weil man nicht mit jedem Land Rücknahmeabkommen hat. Also zum Beispiel mit Nigeria gibt es kein Rücknahmeabkommen, da ist es ein bisschen schwieriger, jemanden ohne Pässe abzuschieben. Mit Afghanistan gibt es ein Rücknahmeabkommen, das hat Deutschland auch relativ viel Geld gekostet. Und dahin können jetzt eben Geflüchtete auch ohne Pässe und ohne Dokumente wieder hin abgeschoben werden. Ein Spezialfall von einer Duldung ist zum Beispiel eine Ausbildungsduldung, also dass man während der Ausbildung geschützt ist. Allerdings wird das auch, was den Rest Deutschlands und Bayern angeht, etwas unterschiedlich gehandhabt. Also die Bayern sagen, sobald man eine absolute Ablehnung hat vom Gericht, ist es eigentlich schon zu spät, die Ausbildungsduldung zu beantragen, obwohl ursprünglich die genau für den Fall gemacht worden ist. Also die Bayern fahren da immer einen etwas anderen Kurs als der Rest.
Das heißt, eigentlich hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass für den Fall, dass eine Ausbildung oder eine schulische Maßnahme noch am Laufen ist, nicht abgeschoben wird.
Genau.
Man muss es nur rechtzeitig beantragt haben, weil sonst möglicherweise dieses Verfahren bzw. schon einen Abschluss gefunden hat und die neue Information, sage ich mal, nicht mehr irgendwo rechtzeitig zum Tragen kommt.
Genau. Also man muss eigentlich den Antrag stellen, sobald man rechtskräftig abgelehnt ist und dann werden die Voraussetzungen geprüft und dann kann jemand diese Duldung für die Ausbildung bekommen. Die Bayern sagen aber, wenn man rechtskräftig abgelehnt ist, dann ist es eigentlich schon zu spät.
Amir, wie ist es bei dir? Syrien ist momentan ja nur wirklich ein Land, was bekanntermaßen Kriegsgebiet ist. Es werden sicherlich keine Menschen nach Syrien abgeschoben.
Jetzt schon, ne? Ist für die Syrer schon sicher für dieses Jahr. Ja. Ist nicht so ein Thema. Ist nicht so ein Thema jetzt wie in Afghanistan, aber jetzt wurde das so ein Geruch sein, dass Syrien als ein sicheres Land benannt werden. Aber auf jeden Fall für uns Syrer, sicheres Land ist nicht der Krieg fertig ist, sondern auch der Diktator immer noch Macht ist, weil wir die Mehrheit von den Geflüchteten sind, nicht nur wegen des Krieges, sondern auch, weil sie einfach politisch verfolgt. Mhm. Und für uns wurde das nicht als sicheres Land nennen, so nur wenn der Bashar al-Assad von der Macht geht.
Ja. Ja, ich denke, ich überlege gerade, spielen wir erstmal kurz eine Musik oder ja, machen wir vielleicht mal ganz kurz. Eva, klickst du mal irgendwo auf den Player? Da ist die CD drin. Klick mal einfach auf die 4. So, dann spielen wir einfach mal kurz Musik und danach würde ich sagen, sprechen wir einfach ein bisschen über Basir oder vielleicht auch kurz über den Navid vor noch. Wir spielen auf jeden Fall einen Titel von Moby und der heißt The Light is Clear in My Eyes. Here is Moby. Und in circa 3,5 Minuten hören wir uns wieder. Lokaltermin Spezial heute Nachmittag zur besonderen Zeit mit dem aktuellen Thema Abschiebung, Asyl, geflüchtete Menschen hier betreffend Themen bzw. des Themas hier im Ulmer Umkreis, Ulm-Elchingen. Und ja, ich habe schon voreingehend gesagt, es war dann Anfang des Monats Juli, ich glaube, es war am 5. Juli, nach 3. Juli, ich habe vorher schon mal gleich falsch gesagt, groß auch in der Presse. Es gab diesen Abschiebeflug mit 69 Menschen. Einer davon, der im Flugzeug letztendlich saß, war der Navid aus Elchingen. Und es stand in der Zeitung, es sind schlimme Dinge passiert, bevor es zu diesem Abschiebeflug kam. Elena, ich würde vorschlagen, erzähl du noch mal ganz kurz für alle die Menschen, die das nicht mitgekriegt haben, wie das vonstatten gegangen ist, wie der Tag war. Ich weiß nur, ich habe die Facebook-Notiz bei dir gelesen, da stand, es war ein schrecklicher Tag.
Ja, das war's. Also morgens um 6 Uhr, das habe ich jetzt natürlich alles aus Erzählungen, selber war ich selbstverständlich nicht mit dabei, aber ungefähr morgens um 6 Uhr ist die Polizei eben in den Dammweg in Unterelchingen gekommen und hat sowohl nach dem Navid als auch nach dem Basir gesucht. Und der Basir war glücklicherweise an dem Tag nicht da und wusste auch von nichts. Und der Navid hat dann eben zu einem Küchenmesser gegriffen und hat versucht, sich alle möglichen Verletzungen zuzufügen, die ganz übel aussahen. Daraufhin wurde er von den Polizisten eben mit Elektroschocks auf den Boden katapultiert, weil er sich vermutlich mit Händen und Füßen gewehrt hat. Und dann hat man ihn in der Unterhose aus der Unterkunft raus transportiert. Sie haben ihm das Handy abgenommen. Sein Geld wurde ihm abgenommen, weil das wohl mit den Abschiebekosten verrechnet wird. Und er hat jetzt auch überhaupt keine Dokumente dabei, weil die alle noch in Augsburg auf der Zentralen Ausländerbehörde lagen. Und dann wurde eben an die Donauklinik gebracht, wurde dort verarztet, hat dann später nochmal versucht, sich mit der Handschellen, mit den Handschellen am Kopf was zuzufügen. Ja, und dann ist er einen Tag später in Kabul aufgewacht und dachte, er sei noch in Afghanistan. Wir haben dann, er hat dann uns...
Deutschland
und dachte, er sei ja noch in Deutschland. Mhm. Er hat uns dann kontaktiert, dich hat er auch kontaktiert, weiß ich, ja, ne? Über ein Handy von einer anderen Person. Und hat, also in Facebook, und hat uns dann geschrieben, ja, er glaubt, er sei noch in Deutschland im Krankenhaus, hier seien deutsche Stimmen. Also der konnte sich an den Flug überhaupt gar nicht mehr erinnern. Und wir gehen eben davon aus, dass er, dass da einige eben ruhig gestellt worden sind. Er ist auch nicht der Einzige, der sich nur noch teilweise an den Flug erinnern kann. Mhm. Und dann hat er irgendwann doch gemerkt, dass er wohl in Afghanistan ist. Und ist da jetzt halt, der Navid ist... auch gar nie in Afghanistan gewesen. Also er ist dort wohl geboren, aber nicht aufgewachsen. Er ist im Iran aufgewachsen und von dort eben auch aus geflohen und wurde aber jetzt nach Afghanistan, weil er eben eine afghanische Staatsbürgerschaft hat, zurückgeschickt. Und dort ist er jetzt, spricht auch kein Dari, also den afghanischen Dialekt.
Das heißt, er kann sich dort in seinem Umfeld gar nicht verständigen?
Er kann sich schon verständigen. Farsi und Dari ist jetzt nicht so unterschiedlich, oder?
Ja, das ist der Dialekt.
Ja, aber er wird eben als Ausländer erkannt. Ganz klar wurde er als Ausländer erkannt. Er hat dort keine Kontakte, kann nicht zu seiner Familie wieder in Iran, weil er keine Dokumente hat, mit denen er dahin gehen könnte. Das heißt, er sitzt da jetzt halt. Er war jetzt 2 Wochen in diesem Hostel, das die am Anfang stellen. Aber jetzt ist er ziemlich ratlos gerade und weiß jetzt nicht so ganz genau, wie es weitergehen soll.
Wenn man einmal dann abgeschoben wurde, gibt es wahrscheinlich auch keine Rechtsmittel oder keine Möglichkeiten in irgendeiner Form, sich nochmal, ja, nochmal das in Frage zu stellen, sondern so eine Abschiebung.
Normalerweise hat man nach einer Abschiebung eine Einreisesperre von ungefähr 5 Jahren. Mhm. Also das ist schwer. Wenn man freiwillig ausreist, dann gibt es noch die Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mit einem Arbeitsvisum wieder einreist. Mhm. Aber auch das, also es gibt gerade keine deutsche Botschaft in Kabul. Neu-Delhi ist gerade für Afghanistan zuständig. Da muss man erstmal nach Neu-Delhi, dafür braucht man auch ein Visum. Und dann muss man von dort das für Deutschland. Also das ist alles sehr unwahrscheinlich, dass sowas überhaupt funktionieren kann.
Ein Umstand, den wir vielleicht auch noch dazu erzählen sollten, es wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, der letzte Tag seiner Schulprüfung gewesen. Genau. Das heißt, eine mündliche
Prüfung. Ein Teamtag gewesen, genau. Mhm.
Das heißt, mit diesem einen Tag mehr und dieser einen Prüfung mehr hätte er einen qualifizierten Hauptschulabschluss gehabt, den er jetzt nicht hat.
Richtig.
Das heißt, die Zeit und die Mühe, die er dann an der Schule verbracht hat, um diesen Abschluss zu erwerben, ist eigentlich für die Katze und so.
Genau. Und das Schlimme ist, er war ja jetzt kein Einzelfall, was die Integration angegangen ist. Es gab auch aus Altenstadt einen Fall, ein junger Mann, der wollte Altenpfleger werden, hatte auch bereits einen Ausbildungsvertrag, hat dort schon gearbeitet und dann hat man ihn eben aus dem alten Pflegeheim raus auch mitgenommen, abgeschoben. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also das ist integrationswillige junge Leute, die sich um einen Beruf bemühen, der auch hier gebraucht wird, genauso auch wie im Hotel Leute gebraucht werden. Und das verstehe, also das kann ich einfach nicht nachvollziehen, wieso man die Personen dann abschiebt, Gesetz hin oder her.
Die Frage, die sich dann natürlich da auftut, ist: Wissen diejenigen, die die Abschiebung durchführen, das nicht, weil das in irgendwelchen Akten liegt, die man nicht kennt? Ist das ein organisatorisches oder eben ein Mangel oder ein Defizit, was aufgrund irgendeiner, ja, sagen wir mal, nicht korrekt erkannten Sachlage so läuft? Oder ist es bewusst? Oder wie kann man das erklären? Ich meine, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man in einem Land wie dem unsrigen so, sagen wir mal, hartherzig eigentlich mit den Menschen umgeht. Naja, ist das doch so, irre ich mich? Oder ist das schlicht und einfach ein Versehen? Oder
ist der Gesetzgeber, was das angeht? Das ist kein Versehen. Die Personen sind vollziehbar ausreisepflichtig und deswegen schiebt man sie ab. Fertig. Da ist Integration, das ist völlig, Entschuldigung, wenn ich so sage, völlig scheißegal.
Darum geht es nicht mehr. Es gibt auch keine konkrete, sagen wir mal, Einzelfallprüfung vor einer Abschiebung, sondern ein Sachstand, ein Umstand, dass derjenige gerade Ausbildung macht, ist derjenige...
Also wenn jemand schon in Ausbildung ist und die Ausbildungsduldung schon beantragt hat und die auch bekommen hat, dann wird er nicht abgeschoben. Da muss man vorsichtig sein.
Ja, ja.
Aber wenn jemand jetzt noch davor ist und vielleicht auch die Ausbildungsduldung beantragt hat, wenn er schon vollziehbar ausreisepflichtig war, dann kann derjenige auch abgeschoben werden.
Wie war das in Navids Fall? Hat er das zu spät oder gar nicht beantragt?
Der Navid hatte noch keinen Ausbildungsplatz.
Ja.
Genau. Aber,
die Schule ist ja auch eine Ausbildungs- oder eine Qualifizierungsmaßnahme.
Ja, aber die zählt nicht in die 3+2-Regelung rein vom Gesetzgeber. Und selbst 3+2, das ist die Integration vom Integrationsgesetz, die Ausbildungsduldung, also 3 Jahre während der Ausbildung und 2 Jahre danach geschützt vor Abschiebung. Mhm. Aber wenn wir jetzt den Fall aus Altenstadt angucken, der hatte die Ausbildungsduldung schon beantragt und wurde trotzdem abgeschoben. Oder auch einer, der wollte Bäcker werden und hatte die Ausbildungsduldung schon seit Januar beantragt. Und die wurde einfach ganz lang hingezogen und hat da keine Antwort gegeben und dann wurde er auch mit abgeschoben. Hm.
Eva, wie stellt sich die Politik dazu? Ist das ein Versäumnis? Hat man hier was nicht korrekt geregelt oder ist es wirklich eine Inhumanität, die eigentlich an der Stelle zu beklagen ist? Was sagt die Politik?
Ja, ich sehe da eigentlich ganz klar eine Inhumanität. Und das ist ja, seit wir jetzt diese neue Regierung haben, ist es ja noch sehr viel schlimmer geworden. Es ist ein Anbiedern an die AfD in meinen Augen gegen diese Politik, der auf keinen Fall irgendwas Fremdes in das Land lassen. Und also so eine falsche Anbiederungspolitik ist das in meinen Augen. Und das ist einfach eine Politik, die man mit aller, wenn man so sagt, mit aller Härte, mit allem zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen muss. Und dagegen muss man sich einfach wenden. Es ist genauso, dass unsere Politik das Sterben im Mittelmeer kriminalisiert. Ja, welche Rechte haben wir das zu tun? Ja, welche Rechte haben wir zu sagen, dass ein Kapitän, der Menschen mitnimmt, der Menschen das Leben rettet, dass der kriminell ist? Also da gibt es auch keine Begründung oder kein sachliches Argument dafür. Das ist eine Politik, die man ganz klar anprangern muss, weil sie ist auch sinnlos, weil das sind Menschen, die in Ausbildung gehen möchten, das sind Menschen, die auch Leerstellen, die sonst nicht besetzt wären, besetzen, die im Prinzip unsere Wirtschaft mit am Laufen halten wollen und die werden daran gehindert. Das ist einfach absurd. Ja, da gibt es nichts dafür, was man da ins Feld führen kann.
Also ich habe auch mal ein bisschen in die Medien geschaut. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob es da vielleicht nicht inzwischen sogar ein gewisses Umdenken gibt. Es wurde heute zum Beispiel vom Ministerpräsidenten aus Brandenburg, vom Herrn Woidke, ein SPD-Ministerpräsident, ein Interview veröffentlicht. Das habe ich vorgelesen, wo er sagt, es ist unsinnig, Menschen abzuschieben, erst quasi zu investieren in eine Ausbildung, um sie dann doch während quasi der laufenden Ausbildung abzuschieben. Also im Prinzip vielleicht doch ein klein bisschen auch ein Aufwachen. Und wie gesagt, das ist also der Herr Woidke, Ministerpräsident in Brandenburg von der SPD.
Das ist Brandenburg.
Ja.
Das ist Brandenburg, Berlin und Thüringen. Da werden im Prinzip die wenigsten Menschen abgeschoben, weil ich meine, dass es die Abschiebung gibt, das ist ein Bundesgesetz. Und die Abschiebungen müssen aber die Länder machen. Die Länder müssen, also sind in der Pflicht, das zu tun, aber wie sie das tun, das können sie dann doch ein Stück weit gestalten. Und da sind eben einige Länder, die das besser gestalten und dann gibt es einige Länder, die das unterirdisch gestalten und dazu zähle ich halt Bayern.
Ja, also auf jeden Fall, die momentane Lage ist ja unbefriedigend. Ich habe auch irgendwas diese Woche gehört, ich weiß nicht, was es ist, von Arbeitgeberseite, von irgendeiner, ich habe jetzt dummerweise den Namen nicht parat, aber auch von der Industrieseite ein Vertreter, der sich in ähnlicher Form geäußert hat, dass es absurd ist, Menschen, die gerade also eine Ausbildung machen, eigentlich auch in der Industrie dringlich gesucht werden, dass man da ohne jegliche Rücksicht sie abschiebt.
Ne? In der Pflege auch sehr
viel. In der Pflege, genau, dass man da abschiebt. Also ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht dann doch mittlerweile ein klein bisschen ein Umdenken einsetzt. Ich meine auch gehört zu haben, ich weiß nicht, was ihr die Woche im Fernsehen nur beziehungsweise auch noch verfolgen konntet, ich habe ein kurzes Interview mit dem Innenminister Herrmann auf einer CSU gesehen, wo er auch auf diese Abschiebeproblematik, dass Menschen abgeschoben wurden, die in Ausbildung waren, kurz angesprochen wurde und sagte oder gemeint hat, naja, im Sinne einer Einzelfallprüfung wolle man da in Kürze da ein bisschen umsichtiger sein. Habt ihr das auch mitgekriegt?
Ja, das haben wir mitbekommen. Ja. Wir hoffen natürlich, dass sich da was ändert und dass jetzt auch so was von Kritik hagelt, dass die Personen umdenken müssen. Aber wie wir jetzt sehen, wird der nächste Abschiebeflieger vorbereitet. Und die Zielgruppe ist die gleiche.
Das heißt, die Frage ist für mich, muss man gesetzlich wirklich noch etwas ändern oder kann es Interpretation der bestehenden Gesetze mit etwas, sagen wir mal, Augenmaß eigentlich auch zu einer Entscheidung kommen, die dann eben heißt, derjenige macht seine Ausbildung, derjenige wird nicht abgeschoben. Das heißt, eigentlich von der rechtlichen Seite muss nicht zwingend unbedingt was geschehen, sondern es ist eigentlich eine etwas, sagen wir mit Augenmaß, eine Einzelfallprüfung. Aber
das ist ja genau das Problem, dass mit Augenmaß durchgeführt wird, weil eben jedes Bundesland das Augenmaß anders interpretiert und auch nach seinen Wünschen interpretiert. Ich meine, in Bayern sind im Oktober Wahlen. Und im Moment sind die Afghanen einfach eine der einzigen Gruppen, die man überhaupt abschieben kann. Dann will man jetzt natürlich durchgreifen und zeigen, dass man tatsächlich mal Leute abschiebt. Wer das jetzt sind, ist dann zweitrangig.
Ja, nebenbei, ich habe auch schon von der Seite, die dann eher auf dem rechteren Spektrum zu suchen ist, eine Aussage gehört, was ich auch bemerkenswert fand, wo jemand sagte, ja, die Leute sollen ihre Ausbildung noch zu Ende machen, die werden ja auch in ihrem Heimatland, wenn sie denn zurückkehren, als qualifizierte Kräfte gebraucht. Wäre eigentlich doch eine Folge, wo sich dann auch Bayern, sage ich mal, vielleicht zu dieser Meinung anschließen könnte. Also insofern, naja, ist mir jedenfalls an der Stelle auch irgendwo eine solche Äußerung diese Woche aufgefallen. Ja, zum Thema Navid haben wir, glaube ich, dann gesagt, ihr habt auf jeden Fall noch Kontakt oder könnt noch ein bisschen auf jeden Fall, na, wie soll ich sagen, vielleicht Mut zusprechen oder das ein oder andere irgendwo vielleicht noch ein bisschen bewirken, wenn auch nicht viel.
Viel nicht, nee.
Viel nicht, ja.
Aber ein bisschen Geld hinschicken und
ja,
ein paar Ansprechpartner dort liefern, aber mehr können wir auch nicht machen.
Ja, dann kommen wir zum Fall von Basir, würde ich sagen. Wollt ihr ein bisschen erzählen, Navid hat es getroffen. Basir, dich hatten sie wohl auch schon auf der Liste, habe ich gelernt von Elena. Ja. Du warst glücklicherweise an diesem Tag, aber dann eben nicht in der Unterkunft.
Ja, Gott sei Dank, an dem Tag war ich nicht zu Hause und es war früh morgen, habe ich von Elena eine SMS bekommen und das habe ich lange nicht geglaubt, dass die mich suchen. Ich habe immer mitgewirkt, ich habe alles gemacht, was sie wollten, die Taske gebracht, einen Pass beantragt, ich bin kein Straftäter, gar nichts und deswegen habe ich das nicht geglaubt. Und ich habe schnell meine Freunde angerufen und die haben gesagt, ja, das stimmt, die suchen dich. Und die haben meinen Mitbewohner also mitgenommen. Und es war ein schrecklicher Tag für mich. Und jetzt lebe ich immer mit dieser Angst und kann nicht gut auf der Straße laufen oder zu Hause bleiben. Ich stehe immer morgens früh auf und kann in der Nacht kann ich gar nicht schlafen, so einfach, und habe ich Angst.
Eine Frage mal grundsätzlich an euch, wie ist denn das, wenn jetzt diese Abschiebung, das ist jetzt eine bayerische Maßnahme, die Unterkunft ist in Elchingen, du bist aber dann überwiegend einfach auch aufgrund von Schulungsmaßnahmen und deinem von Ausbildung und Tagesleben in Ulm unterwegs. Ist die Gefahr auch für dich, dass jemand in Ulm, damit auf baden-württembergischer Ebene, dich dann sucht? Oder?
Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die mich auch in Baden-Württemberg suchen. Aber
also normalerweise, Elena, ich weiß nicht, wie das ist, würde ich annehmen, Bayern ist Bayern, Baden-Württemberg ist Baden-Württemberg, oder?
Das kann ich. Ja. Wissen wir alle nicht, wie weit da gesucht, gefahndet wird, keine Ahnung.
Und theoretisch, wenn jetzt der Basir hier in eine Unterkunft in Ulm untergebracht würde, müsste man davon ausgehen, dass er dann aber, dann stünde er nicht auf den Listen.
Also wenn er jetzt in Ulm wohnen würde?
Ja.
Wir gehen davon, momentan wurden aus Ulm keine Personen abgeschoben, die zwar in Duldung waren, aber keine Straftäter waren, ja.
Genau. Das heißt, das Problem besteht wirklich darin, dass zwischen Ulm und Elchingen eine Landesgrenze verläuft. Richtig. Und gerade mal 15 Kilometer Luftlinie.
So ist es.
Ja, das macht nur Bayern. Also ich kenne Leute, die in Berlin oder Bremen oder Hamburg wohnen, die haben viermal oder fünfmal abgelehnt. Und die haben seit langem Duldung und die kriegen normal Arbeiterlaubnis, Ausbildungserlaubnis, alles. Und hier also der Antrag auf die Ausbildung wurde von der Zentralausländerbehörde abgelehnt. Und weiß nicht warum. Ich habe einen Pass beantragt, das hier mitgebracht. Mhm. Ich weiß es wirklich nicht, was die wollen.
Kann man jetzt, frage ich mal ganz naiv, dann nicht einfach nach Baden-Württemberg umziehen? Ich weiß, das ist irgendwie nicht so, aber das überspreche ich jetzt dagegen.
Also momentan ist es so, dass an sich ist es schon möglich, dass jemand nach Baden-Württemberg umzieht. Die zuständige Ausländerbehörde vor Ort muss dann halt zustimmen. Aber das Problem ist trotzdem, dass er von der zentralen Ausländerbehörde in Bayern eine Arbeitserlaubnis für die Ausbildung hier bekommt. Also er hatte eine Ausbildung in Baden-Württemberg, er hätte auch ein Zimmer in Ulm. Ja? Aber die zentrale Ausländerbehörde muss zustimmen, dass er eine Arbeitserlaubnis und damit eben auch die Ausbildungsduldung bekommt. Und das tut sie nicht.
Das heißt, hier gibt es auch zwischen Behörden in Baden-Württemberg und Bayern letztendlich eine Kontaktebene, die auch nicht so vielleicht funktioniert, wie es sein sollte.
Die Bayern bestehen eben da auf das Gesetz. Und die Gesetzeslage ist ja relativ, nach bayerischen Verhältnissen relativ klar.
Wobei, wenn ich bayerischen Politik höre, dann heißt es immer Bundesgesetz, da wird der Bund eigentlich ja immer thematisiert.
Ja.
Eigentlich immer ein Recht, soll ein Bundesrecht irgendwo sein.
Aber die Abschiebung.
Und BAMF ist ein Bundes, eine Bundesinstitution.
Aber Abschiebung ist Ländersache. Also jedes Land kann selber entscheiden, wie sie das genau durchführen.
Ja.
Und also meines Wissens nach ist es in Baden-Württemberg momentan eben so, dass nach Afghanistan. Die haben gesagt, wir machen das erstmal langsam und schieben nur Leute ab, die eben Straftäter oder Identitätsverweigerer sind. Und das ist der Bassi nicht, aber er wohnt leider 5 Kilometer auf der falschen Seite.
Ja, wenn die Straftäter oder Identitätsverweigerer abschieben, dann sind wir auch nicht dagegen. Die Straftäter müssen abgeschoben werden.
Ich glaube, das müssen wir auch nochmal ganz deutlich sagen, dass es hier nicht darum geht, Menschen, die sich was zu Schulden kommen lassen, haben irgendwo hier behalten zu wollen, sondern wir reden von Menschen, die, so wie du, Basir, integriert sind, die an der Stelle sich bestens eingelebt haben, Ausbildung machen wollen, auch daran interessiert sind, in Deutschland eine Arbeit zu bekommen und hier sich auch einfach in das deutsche Leben einzufügen, die hier nicht in irgendeiner Weise als Störfaktor, sondern als
Bereicherung
eigentlich dann zu sehen wären. Ja, das heißt, eigentlich fehlt doch bei der ganzen politischen Betrachtung genau diese Differenzierung und eigentlich die Einzelfallprüfung.
Richtig. Ja? Und wir haben eben momentan den Eindruck, dass es nicht mehr um Einzelfallprüfungen geht, sondern nur darum, Zahlen zu generieren, wie viele Leute man abgeschoben hat.
Das Thema Einzelfallthematik, Prüfung. Es gibt ja auch für besondere Härtefälle Punkte wie Petitionsausschuss. Ich glaube, im Bundestag gibt es einen solchen. Es gibt politische Instanzen, Bundestagsabgeordnete vielleicht irgendwo auch. Welche Möglichkeiten, welche Wege könntet ihr noch bestreiten oder könntet ihr euch noch vorstellen? Was kann man noch tun? Erzähl vielleicht nochmal, ihr habt ja da auch so ein bisschen Ideen.
Also wir haben jetzt verschiedene Politiker bereits angeschrieben, die haben sich auch schon schriftlich an den Herrn Herrmann beispielsweise gewandt.
Bayerischer Innenminister.
Genau. Also wir versuchen da auf jeden Fall alle Kontakte, die wir haben, zu nutzen. Wir haben jetzt auch eine Petition gestartet, also jeder, der das hört, bitte kann auch gerne bei unserer Petition mitmachen. Das werden wir dann als zusätzliches Druckmittel verwenden, um zu zeigen, dass auch viele Bürger eben das als sinnlos erachten, solche Menschen abzuschieben. Genau, ein Härtefall ist immer ein bisschen schwierig, weil es da verschiedene Voraussetzungen gibt, dass man so einen Härtefallantrag stellen kann. Zum Beispiel muss derjenige schon 5 Jahre in Deutschland gewesen sein, das ist da passiert nicht. Also da gibt es auch wieder dann halt bürokratische Voraussetzungen, die dann teilweise nicht zutreffen. Und es ist auch zum Beispiel so, dass der Basir auch einen Asylfolgeantrag stellen könnte, weil er seine Familie ist auch nach Pakistan geflohen und ist auch nicht mehr in Afghanistan. Das kann er eben jetzt auch nachweisen, weil er Dokumente von ihnen bekommen hat. Und aber sobald er auf irgendeiner Stelle jetzt auflaufen würde, um einen Asylfolgeantrag zu stellen, kann er eben sofort in Haft genommen werden. Das heißt, die Möglichkeit ist uns momentan auch verwehrt.
Das heißt, eigentlich jemand, der seinen, sagen wir, ihm rechtlich zustehenden Antrag, beziehungsweise der sich korrekt nach Prozessvorgabe verhält, aufs Amt geht, Antrag stellt, was ihm zusteht, läuft aber umgekehrt dann wieder Gefahr, gleich gegriffen zu werden, weil irgendjemand gesagt hat,
genau, also es kann natürlich Abschiebung. Sein, es kann auch, wenn er dann in Haft wäre, es könnte auch sein, dass es dann positiv beschieden wird und dass er dann nicht abgeschoben wird. Mhm. Aber die Chance, die können wir halt überhaupt nicht einschätzen. Wir können momentan nicht einschätzen, wie groß die Chance für so einen Asylfolgeantrag ist, mhm. was da geglaubt wird, was nicht geglaubt wird. Momentan hat man eher den Eindruck, dass ganz viele Anträge, sowohl Erstanträge als auch Folgeanträge, alle negativ ausgehen. Und das Risiko gehen wir nicht ein.
Wir kommen gleich nochmal, würde ich sagen, aufs Thema zurück, spielen erst nochmal eine Musik. Ich habe was ausgesucht und zwar die Nummer 8 haben wir drin. Wir spielen 8, die 8 und Ding, Schiller, Let It Rise zusammen mit Mature. Okay, dann sage ich einfach mal CD ab. So, da ist die Musik zu Ende. Es gibt Beifall von Jure und von Schiller.
Ja, natürlich, beide. Armer, muss ich ja nicht mehr sagen.
So, wir sind wieder on air. Liebe Gäste, wir sind wieder zu hören. Wir sind wieder da. Wir haben hier gerade auch noch mal gesprochen, was uns noch wichtig ist, was wir heute machen wollen. Also vielleicht alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Hier ist auf jeden Fall Lokaltermin Spezial zum Thema, ja, in Anknüpfung an den 10. Dezember letzten Jahres und an den Juni diesen Jahres, wo wir schon mal das Thema mit Asyl, mit Abschiebung und Flüchtlingen hier im Lokaltermin hatten. Und die haben gesagt, wenn es was Neues, Aktuelles gibt, und das ist in diesem Fall hier auch der Fall, dann nehmen wir das Thema rein. Und also haben wir kurzfristig das als Spezial reingenommen. Nur so viel für alle diejenigen, die sich wundern, wieso und was hier um diese Zeit gerade läuft. Also, ja, wir haben gerade nochmal angesprochen, oder wir haben gerade den Fall angesprochen von Basir. Ja, Basir, ihr hattet mediale Aufmerksamkeit Anfang der Woche. Ich habe es auch schon gesagt, ARD war hier und da sieht man, dass doch bundesweit das Interesse an dem Thema oder an der Problematik doch sehr groß ist. Es wurde im ARD-Nachtmagazin und auch in den Mittagsmagazinen der ARD ausgestrahlt. Ungefähr fünfminütiger Bericht. Die ARD bzw. ja, Redakteure sind dann hier in Ulm gewesen. Habt ihr denn jetzt aus irgendeiner Quelle dann auch schon irgendwie Feedback bekommen? Ich meine, das haben bestimmt jetzt Millionen Menschen gesehen. Viele Menschen kennen wahrscheinlich auch, zumindest aus dem, was sie im Film erfahren haben, dein Schicksal. Hat es irgendwie für euch dann schon was bewirkt, Elena, was hier?
Also es haben sich schon einige Menschen mittlerweile gemeldet. Jetzt vor allem auch auf die Petition haben sich ein paar Leute gemeldet. Mhm. Auch von Change, von der Organisation an sich, die Petitionen macht. Die möchten uns auch gerne helfen. Also die Rückmeldungen sind alle, und das hat mich sehr überrascht, durchweg positiv. Mhm. Also ich hätte gedacht, dass viel mehr schlechte Kommentare kommen, aber selbst Personen, die jetzt nicht hundertprozentig hinter der Flüchtlingssache stehen, sehen trotzdem nicht den Sinn hinter so einer Abschiebung. Mhm.
Ja, Basir, vielleicht sollten wir ein klein bisschen noch über Afghanistan, über das, was du erlebt hast, sprechen. Ich weiß, immer wieder gibt es auch Kommentare und schreiben die Leute, ja, die Menschen kommen nach Deutschland, Wirtschaftsflüchtlinge, weil es uns hier gut geht und den Menschen woanders nicht so. Aber vielleicht beschreib du einfach mal, was du auch in Afghanistan erlebt hast, was dich dazu bewegt hat, dann auch auf diese nicht einfache und riskante Flucht dann irgendwo zu gehen. Vielleicht erzähl doch ein klein bisschen von dir, dass die Menschen auch ein bisschen wissen, was hinter so einem Schicksal steht und was du einfach auch so dort erlebt hast, damit man ein klein bisschen versteht, was eigentlich so auch in deinem Heimatland passiert ist oder läuft.
Also ich kann das klar sagen, wenn wir keine Probleme in Afghanistan hätten, dann wäre ich gar nicht nach Deutschland gekommen. Also wir hatten ein normales Leben, wir hatten ein glückliches Leben. Ich habe das nicht gebraucht, dass ich nach Deutschland komme. Es ist einfach, das Problem war so, dass wir nicht mehr in Afghanistan wohnen können.
Wo aus Afghanistan kommst du denn genau her?
Also aus Logar, das ist Südafghanistan.
Und die politische Lage dort, wie muss man sich das vorstellen? Also wer regiert dort? Oder
das ist ganz schlimm.
Zustand?
Die Taliban sind in Macht dort und es ist, also wenn im Hauptstadt jeden Tag so Anschläge und Explosionen gibt, dann in diese Dörfer bestimmt die Situation ist noch schlimmer als im Hauptstadt. Und die vorgestern war auch Anschläge im Hauptstadt und viele Menschen sterben jeden Tag in Hauptstadt. Und das ist nur im Hauptstadt, in Dörfer, zum Beispiel in Logar und andere Dörfer, sind die Situation noch schlimmer und dort sterben alle. Viele Menschen, wenn man in die Schule geht, wenn man studieren will, dann töten die einfach so. Und also wenn sie was sagen, muss man das machen. Wenn du sagst, nee, das mache ich nicht, und wenn du dagegen stehst, dann töten die einfach so. Und die Situation in Logar ist jetzt ganz schlimm, ganz schlimm.
Du bist vor 2 Jahren, oder wann bist du genau dann geflohen? Und erzähl vielleicht mal ganz kurz noch auch, wie deine Geschichte mit der Flucht irgendwo gelaufen ist. Wie bist du dann hergekommen? Wie war das? Wie ist das so?
Also, nee, das ist schon 3 Jahre. Und die Geschichte war so, dass wir in unserem Dorf mit einem Mann, der heißt Farid, und wir haben mit ihm so wegen Landstückprobleme bekommen, und die wollten einfach unsere Landwirtschaft alles von uns nehmen, und das wollten wir nicht. Dann die arbeiten auch beim Taliban, seine bekannten Familie, alle helfen die Taliban, und die sind so bekannt dort, und wir haben auch versucht, mit den anderen Leuten zu sprechen und dass die uns helfen, aber die haben alle abgesagt und haben gesagt, wir können nicht dagegen, bei euch stehen. Das ist auch gefährlich für uns. Und dann sind wir nach Kabul zu meinem Onkel gekommen.
Die Taliban hat euch ja dann auch bedroht, ne? Weil ihr
ja, die haben uns zweimal bedroht, und wir haben zweimal Drohbriefe von denen bekommen. Und wir hatten keine anderen Wahl. Die waren zweimal bei uns zu Hause. Die haben meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester geschlagen. Und die haben die ganze Haushalt kaputt gemacht. Und dann hatten wir keine Wahl mehr. Und sind wir nach Kabul gekommen und waren wir 2 oder 3 Wochen bei meinem Onkel. Und meinem Onkel hat auch gesagt, das ist so gefährlich, die können euch so leicht hier einfach finden, und dann ist mein Leben auch in Gefahr. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir irgendwo anders gehen. Und das haben wir gemacht, aber leider, wir haben uns an der Grenze zwischen Pakistan und Iran getrennt. Mhm. Und ich habe es geschafft, an der Grenze durchzufahren, und meine Familie wurde von Polizisten zurückgeschickt.
Und die Familie ist jetzt in Pakistan.
Ja,
sind die Verhältnisse dort zumindest etwas sicherer dann für die Familie, oder ist die Familie nach wie vor auch?
Kommt noch ein bisschen Geschichte.
Okay, ja,
pardon. Ja, und ja, dann war meine Familie nochmal bei meinem Onkel in Kabul, und dann hat mein Onkel gesagt, nee, jetzt kann ich nicht mehr euch helfen. Er muss jetzt irgendwo anders gehen.
Er hat ja auch Drohbriefe dann.
Ja, mein Onkel, die haben auch meinen Onkel gefunden in Kabul, und der hat auch Drohbriefe bekommen, dass mein Onkel unsere Adressen sagen soll oder einfach mein Vater zeigen soll. Und ja, dann konnte nicht meine Familie mehr in Afghanistan leben, und dann seit, ich glaube, 8 oder 9 Monaten wohnen die in Pakistan bei meiner Tante.
Ja, du bist nach Deutschland dann gekommen?
Ja, mein Vater hat gesagt, ich will nicht, dass du zurückkommst wegen uns. Du musst einfach weitergehen. Und mein Vater war sehr krank, und er ist immer noch krank. Und ich habe gesagt, okay, wenn du wieder gesund bist, dann bleib ihr nicht auch in Pakistan oder in Afghanistan, dann kommt ihr auch irgendwo in der Türkei oder Iran irgendwo. Aber Pakistan ist auch für die Afghanen nicht sicher. Die können nicht einfach so auf der Straße laufen. Die wohnen illegal auch in Pakistan.
Ja, du hast aber perfekt Deutsch gelernt, würde ich sagen. Also das muss man auch mal betonen. Ja. Ich finde, dafür, wie lange hast du dann Deutsch gelernt? 2 Jahre dann schon? Also bis 3 Jahre? Weg.
Ja, ich habe ein bisschen Deutsch, als ich in der Tonhalle in Neu-Ulm war, im Internet gelernt, Dann bin ich nach Unterechingen gekommen und 2 Monate dort im Deutschkurs, also ein Deutschkurs in der Woche 2-mal, dort habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Und dann habe ich also Freundeskreis Echingen gebeten, dass ich mehr Deutsch lernen will, und dann haben sie mir geholfen, und habe ich noch B1 bei Didaktika in Ulm gemacht.
Mhm. Und jetzt auch noch B2.
Und jetzt auch noch B2. Ich habe am Freitag letzte Woche die Prüfung gemacht, und jetzt bin ich gespannt, was die Ergebnis kommt.
Du hättest auf jeden Fall, das war auch im Fernsehen zu sehen, jetzt schon ein Angebot für eine weitergehende Ausbildung. Das heißt, von daher, müsste man doch eigentlich sagen können, der Junge hat hier die Perspektive, die Chance, gibt ihm die Chance, dass er hier bleiben kann. Er ist integriert. Was will man denn mehr?
Das fragen wir uns auch.
In diesem Sinne, Eva, wir haben nämlich nur noch 1 Minute, du hast noch einen Punkt dazu erwähnen wollen, beziehungsweise noch was sagen wollen. Wir haben noch eine knappe Minute.
Ja, also im Anbetracht der Zeit möchte ich auch nur sagen, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass man auch ins Gespräch mit jedem Einzelnen eigentlich kommen müsste, weil jedes einzelne Schicksal muss man sich wirklich ganz genau anschauen. Ich weiß, dass es natürlich jetzt wie so ein Allgemeinplatz klingt, aber das ist wirklich wichtig, dass jeder Mensch sein eigenes Leben und sein eigenes Schicksal hat, und daran müssen wir auch in der Flüchtlingsarbeit immer denken. Und die zweite Sache ist, die ich sagen möchte, es ist ein Appell an alle, die schon geholfen haben. Ich habe gehört, dass viele sich aus der Flüchtlingsarbeit auch ein Stück weit zurückziehen, weil sie einfach entmutigt sind. Entmutigt durch solche Beispiele, dass Menschen, für die sie sich eingesetzt haben, die gut integriert sind, dass die solche Rückschläge erleben müssen und zurückgeschickt werden. Aber ich möchte denen einfach Mut machen. Wir müssen weitermachen, sonst gewinnen die nämlich, denen wir das einfach nicht wünschen. Sonst werden die Menschen, für die wir gekämpft haben, einfach zurückgeschickt in eine Ungewissheit, und das darf nicht passieren.
Ja, es ist 14 Uhr. Eva, ich glaube, das war so dann unser Abschlussappell. Das war Lokaltermin Spezial. Vielleicht sagt man noch mal ganz kurz, wer alles da war.
Elena von Menschlichkeit Ulm.
Was, ja.
Moderation hat meine Kollegin, die
Eva Glatte
und Michael Trost. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag. Hoffentlich halten wir alle bei der Hitze noch durch. Lokaltermin wieder am 2. September, auf jeden Fall heute in 4 Wochen. Ich danke, dass ihr uns zugehört habt. Macht's gut, bleibt dran. Und Eva, du darfst mal schön auf den Jingle-Knopf drücken. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am 2. Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.